nun gehen wir wieder in diese dunkle, unheimliche Nacht hinein. Und es ist doch für uns Christen ein großer Schritt in ein neues Jahr. Aber im Wissen, unser Herr geht ja mit. Und darum ist es keine dunkle und unheimliche Nacht, sondern ein fröhliches Hinübergehen in ein neues Jahr unter dem Segen des Herrn. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir freuen uns, dass Familie Lautenschlager heute unter uns ist mit ihrem Flötensextett und wir werden sie nun jetzt hören. Nun lasst uns gehen und treten. Wir singen vom Lied 42 die Verse 1 bis 5.
Yeah.
wir können jetzt nur danken. Du hast uns durch dieses Jahr wunderbar hindurchgeführt. Wir haben schon in den ersten Tagen des neuen Jahres in unseren Sorgen gemeint, wir könnten die vielen Dinge, die auf uns zukommen, nicht bewältigen. Und dann warst du immer wieder da und hast uns Wege gebahnt und Türen geöffnet. Und selbst in schweren und traurigen Tagen warst du uns ganz nah durch dein Wort. Wir wollen dir heute nur im Rückblick bewegt und staunend danken, dass deine Hand nie zu kurz war zum Helfen. Und vergib uns unseren Unglauben, unsere Sorgen, unseren Missmut, unser ärgerliches Daherreden, auch unsere Gleichgültigkeit und so vieles, was vor dir nicht recht war, unseren Ungehorsam. Und darum bitten wir dich jetzt, heute Abend, sprich du noch einmal zu uns in diesem Jahr, damit wir fröhlich unsere Straße ziehen können. Und alles, was uns jetzt persönlich bewegt, wollen wir dir, jeder für sich in der Stille sagen. Das macht uns fröhlich und mutig, dass du gestern, heute und in alle Ewigkeit der Herr bist. Amen. Wir hören noch einmal die Flöten. Ich möchte an dieser Stelle auch einen kleinen Rückblick tun auf dieses Jahr in unserer Gemeinde. Ich habe Ihnen zu danken für dieses frohe und harmonische Miteinander in so vielen Diensten und Unterstützungen, wie wir es auch in diesem zurückliegenden Jahr erlebt haben. Es werden im Februar 30 Jahre sein, dass diese Kirche hier steht. Und das ist mir immer so ein Zeichen, wie wir damals, ich kannte damals die Hofager Gemeinde selbst noch nicht, obwohl ich Stuttgarter war, die Hilfe vom Ausland erfahren haben durch eine Spende. Amerikanischer Lutheraner konnte ja damals diese Kirche mit viel Eigenaufbau erarbeitet werden. Und wir sind immer die etwas ungelenk zusammengesetzten Steine hier vorne an der Kanzel oder am Taufstein. Ein Maurer sagte mal, da sieht man, dass die, die es gemauert haben, nicht viel verstanden haben. das ein Zeichen ist, wie da eine Gemeinde selber das gemacht hat. Es ist sicher die schlichteste Kirche in Stuttgart und die wir auch nach einem Beschluss des Kirchengemeinderats bewusst so schlicht behalten wollen. Mit der notvollen Heizung und der schlechten Lüftung, aber ein Zeichen der Liebe, wie weltweit wir zusammengehören. Und das hat mich auch gefreut, wie in diesem Jahr dies wieder möglich war. Ein Professor aus der Zentralafrikanischen Republik besuchte uns von der Theologischen Hochschule Bangui, für die heute unser Opfer sein soll, die dort bibeltreue Theologen ausbilden wollen in der großen Not auch der bibelkritischen Theologie im französisch sprechenden Teil Afrikas. Der sagte, wir kommen gar nicht mehr mit, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ludwig Hofacker Vereinigung und Ludwig Hofacker Gemeinde. Ich habe es ihm eine halbe Stunde zu erklären versucht, er hat es nicht begriffen. Das wird im Ausland manchmal zusammenrutschen, aber wir freuen uns, wie auch durch unsere Gemeinde der Name Ludwig Hofackers bekannt wird und wie wir dann immer erzählen können von diesem Dienst eines jungen Zeugen Jesu, dem Gott nicht viel Raum und Zeit ließ. Ich bekam in diesen Tagen einen Brief eines Mannes aus Heilbronn, der zu unserer Kassettenhörergemeinde gehört. Und er schrieb mir, er hätte vor wenigen Wochen mit seinem Sohn, der gerade sein Arztexamen gemacht hätte, Fräulein Brinkmann in Fayaro besucht und er hätte sich gefreut, wie sie dort ihre 26 Kinder betreut und schulisch ausrüstet und er hat herzliche Grüße übermittelt. Das ist der erste, den wir aussenden konnten, direkt in den Missionsdienst, nicht nur mit Gaben, also die Mission unterstützt. Eine wichtige Stellung nehmen in unserem Gemeindeleben auch unsere Freizeiten ein. Auf dem Michelsberg in diesem Jahr, wie Gott unser Leben verändert und erneuert. Eine sehr begehrte Freizeit, 5 Tage über die Fastnachtszeit hinweg und dann im Herbst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Sommerfreizeit, an der auch einige teilgenommen haben, ich will sie immer wieder ermuntern, doch selbst hindurchzubrechen durch diese Anonymität und Gemeinschaft im Glauben zu erleben. Wir sind dankbar, dass sich auch unsere Dienstgruppen verstärken konnten, unsere Chöre, unser Posaunenchor mit einer großen Nachwuchsbläserzahl. Es ist noch gar nicht so lange her, wo ich hier sagte, ich glaube 2 Jahre oder 3 Jahre, wo ich sagte, wir wollen wieder ganz zaghaft beginnen, aber auch der Singchor, der einen großen Dienst tut. Die Seniorenarbeit, Waldheim, Bassar, Jungenschaft, Mädchenkreis, Jungschargruppen und dann eine starke Ausweitung in den Hausbibelkreisen. Wir haben in diesem Jahr auch sehr viel erlebt in dieser Gemeinschaft unter dem gemeinsamen Gebet. Es hat uns sehr bewegt, wie ein Kind wunderbar hindurch gerettet wurde nach einer großen Verbrennung. Es hat uns sehr bewegt, wie Bernhard Repsch und gerade in diesen Tagen auch gehen kann ohne Krücken, nachdem 3 Tage lang keine Herz- und keine Gehirnströme mehr in der Universitätsklinik festgestellt werden konnten. Wir haben aber auch erlebt, wie unsere Schwester Margret abberufen wurde und auch das entdeckt, dass Gott unsere Pläne durchkreuzen kann. Und das berührt sich mit vielem, was Sie in diesem Jahr erlebt haben, an großen Dingen Gottes oder gerade auch in schweren Stunden, umso mehr in seiner wunderbaren Durchhilfe. Ich will nur 3 Punkte anfügen, die mir wichtig wurden über meinem Dienst und die jetzt nicht in diesen anderen Dingen zusammengehören. Das wäre auch töricht, wir wollten hier eine Art Erfolgsbilanz vorlegen, weil das Große ja im Kleinen und im Verborgenen geschieht. Wer kann die Wege Gottes erahnen? Wer weiß, was Frucht und Bedeutung für die Ewigkeit hat von den vielen Diensten, die geschehen sind? Mir ist in diesem Jahr erschreckend aufgegangen, wie schwer es unsere Mütter haben. In manchen Gesprächen hin und her, nicht nur in dieser Gemeinde, auch auswärts und an anderen Orten ist mir deutlich geworden, dass unsere Mütter heute unter einem ganz großen Druck leiden. Dass es selbst für gläubige Christenmütter sehr schwer ist, wenn sie wissen, ich bin schwanger, ein Kind auszutragen. Unsere Zeit ist nicht nur kinderfeindlich, sondern sie ächtet das Amt der Mutter in solch einer Weise, dass es viele Mütter, ohne dass sie es nach außen je zugeben können, sehr darunter leiden und sich nur nach dem Tag sehnen, wo sie wieder im Beruf stehen können. Darum möchte ich es aussprechen, weil es mich drängt am Ende dieses Jahres. Wir als Gemeinde wollen jede Mutter ehren und achten. Und das sollen jetzt keine billigen Worte sein, sondern wir wollen es einander zusprechen und wo sie eine Mutter sehen, wollen wir es ihr sagen. Ich glaube, dass am Ende ihres Lebens sie eins nie reuen wird, die Kinder, die ihnen Gott geschenkt hat. Es gibt nichts so Großes. Und wenn sie die höchsten Ämter irgendwo in der Welt erklimmen, nichts wird so groß und so bedeutend sein. Und wir wollen es unseren jungen Menschen sagen, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind. Und wenn wir irgendwo wissen, dass ein Kind nicht ausgetragen werden soll, dann möchte ich hier erklären, dass wir alles tun werden und wollen, um diesem Kind einen Lebensraum zu ermöglichen, ob dieses Kind in einer Familie aufwächst oder nicht, ob dieses Kind allein erzogen werden muss von einer Mutter. In unserer Gemeinde wollen wir uns freuen über jedes Kind. Und auch wenn es im Gottesdienst einmal ein Kindergejubel zwischendurch geben soll, wir wollen uns freuen über Kinder. Und wollen ganz neu erkennen, dass hier bei uns ein falsches Denken liegt. Ein Denken, in dem wir geprägt sind von unserer gottlosen Zeit. Ein zweiter Punkt wurde mir deutlich. Wir leben heute in einer Zeit der Auflösung bewährter Ordnungen Gottes. Wenn man darüber spricht, wird man verspottet und verlacht. Es haben Leute, man male apokalyptische Bilder an die Wand. Ich male keine Bilder. Ich sage es Ihnen nur. Ich sage es Ihnen nur, damit Sie darauf achten. Es geht uns nicht um Ordnungen von Menschen und von Jahrhunderten und von Generationen. Es geht uns um Ordnungen Gottes, die mit unserem Menschsein ganz eng zusammengehören. Ordnungen, die unser Menschenleben herausheben aus der Tierwelt. Und für uns ist nicht die Analogie zum Tierreich die entscheidende Prägung unseres Handelns, sondern das Wort Gottes. Weil wir wissen, wir werden Menschen durchs Gespräch mit Gott. In unserer Bibel steht die Rede Jesu vom Ende der Zeit. Und dort hieß es in der alten Luther-Übersetzung etwas irreführend, der Unglaube wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Das war nicht ganz korrekt übersetzt. Das heißt jetzt im neuen Luthertext völlig richtig. Und weil die Auflehnung gegen das Gesetz überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Sie wissen, dass ich Ihnen hier auf dieser Kanzel immer die frohe Stimme des Evangeliums predigen will. Die große Barmherzigkeit Gottes, die uns alles schenkt. Aber heute wird unter dem Deckmantel des Evangeliums die Auflösung der großen Ordnungen Gottes verkündigt. Und es wird gesagt, wir wollen ja nicht mehr dem Gesetz dienen. Auch wenn wir vom Evangelium leben, bleiben die großen Ordnungen Gottes hilfreiche Maßstäbe. Es gibt kein Christenleben, das nicht inhaltlich genau das tut, was in den großen Geboten Gottes bestimmt ist. Das gilt für die Ordnung der Ehe. Das gilt für unsere jungen Leute, wenn sie eine Verlobungszeit halten wollen, dass es für uns eine eheliche Gemeinschaft nur unter dem öffentlichen Bekenntnis vor der Gemeinde in der kirchlichen Trauung gibt. Und wir halten daran fest, dass das keine überkommenen Dinge sind. Wahrheit, Treue, Gerechtigkeit und Liebe. Weil, so sagt es Jesus von den letzten Tagen, weil die Auflehnung gegen das Gesetz überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und die Kälte in unseren modernen Großstädten ist eine Folge des verlorenen Gesetzes und der verlorenen Ordnungen Gottes. Und der Mensch bleibt am Ende der Betrogene und hat Angst vor seinen Mitmenschen, weil er in der Liebe betrogen wurde. Und das Letzte, gerade auch über dem schmerzlichen Heimgang einer Kirchengemeinderätin, unserer Schwester Margret, ist uns bewusst geworden, wie nahe wir alle an der Ewigkeit leben. Wir wollen uns das auch heute an diesem Jahreswechsel bewusst machen, dass wir Menschen sind, die nur wie mit einem Schritt an der Grenze zur Ewigkeit leben. Was wäre das groß, wenn uns der Herr heute abrufen würde. Wollt das einander zusprechen, dass nicht dieses Leben die Erfüllung ist, sondern das kommende Leben. Wir wollen bewusst auf die große Ewigkeit Gottes zuwandern. Und wenn wir dann Abschied nehmen von einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinschaft, auch unsere Gemeinde heraus, dann soll das ein Tag des Dankens und des Lobens sein. In unserer Welt wird wenig vom Tod gesprochen. Wir wollen nicht vom Tod reden, aber von der Ewigkeit wollen wir reden. Und wir wollen, dass die Ewigkeit in unsere letzte böse Zeit hineinleuchtet und uns das Herz froh und mutig macht auf unserer Wanderschaft. Aber jetzt hören wir noch einmal unsere Flöten. Markus noch einmal. Und nun singen wir vom Lied 44 die Verse 1, 5 und 6. haben Sie Bibeln auf Ihren Plätzen. Wir lesen den Predigtext für heute Abend aus Römer 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in uns ist, unserem Herrn. Herr, mach uns auch jetzt ganz gewiss. Amen. Liebe Gemeinde, es ist sicher kennzeichnend für diese 70er Jahre, die nun zurückliegen, dass es manche Erschütterungen gab. Am Anfang dieses Jahrzehnts stand der große Aufbruch, der große Optimismus. Man sprach von der goldenen Zukunft, von dem, was eine junge Generation nun in kürzester Zeit neu machen wird. Es war eine große Hoffnung, die manche Älteren resigniert zurücktreten ließ. Ja, man ist nicht mehr so jung wie die mit ihrem großen Mut. Und am Ende dieses Jahrzehnts steht eine heftige Erschütterung. Wie tief eigentlich die Erschütterung geht, das lässt sich jetzt noch gar nicht ahnen. Ich hätte es nie gedacht als Prediger des Evangeliums, dass man mit ungläubigen Menschen so leicht wie heute am Anbruch eines neuen Jahrzehnts über Ängste reden kann. Das hatten viele früher weit von sich geschüttelt. Sie haben ja viel mehr vertraut, dass wir eine ganz neue Welt schaffen. Wie hat Rudi Dutschke gesagt, eine Welt, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und zwar in unserer Generation wird dies gelingen. Und nun ist doch großer Optimismus erschüttert, auch im politischen Leben, die großen Hoffnungen, die auf Vorgänge wie die Entspannung gebaut waren. Und viele Menschen gehen mit Zittern und mit Zagen in das neue Jahr hinein. Nun gibt es ein einfaches Rezept, wie man sich über seine Ängste hinweghelfen kann. Mir ist das vor Augen, wie es einmal einer unserer Glaubensväter erzählte, aus dem Siegerland, wie er auf einer sehr gefährlichen Fahrt war. Die Straße war vereist, das war im letzten Jahrhundert und das war ein riskantes Abenteuer, bergauf, bergab, mit den Pferden und dem Fuhrwerk und dann die spiegelglatte Straße. Und dann sagte plötzlich ein Begleiter zu ihm, warum hast du keine Angst? Du sitzt da hinten auf deiner Bank und pfeifst so fröhlich. Merkst du nicht, wie gefährlich das alles ist? Wir sind doch noch nicht da und das kann ja alles noch schief gehen. Dann sagte der nur, ich sitze rückwärts und ich sehe die Gefahren immer erst, wenn wir drüber weg sind und dann kann ich bloß danken. Der ganze Schreck ist weg. Ich kann da nur sagen, es ist ja gut gegangen. Ihr seht sie, weil er vorausschaut, immer vorher. Ich schaue nur rückwärts und das ist eine einfache Methode, um mit den Ängsten fertig zu werden. Nur geht das nicht. Wir können nicht bloß heute da sitzen und zurückblicken und danken. Wie viele von Ihnen sehen sorgend und mit Ängsten in dieses neue Jahr? Was wird denn kommen? Was wird denn werden mit den Ängsten, die uns jetzt schon nicht mehr loslassen, mit den Sorgen, die uns niederdrücken? Was wird denn werden mit den Schmerzen, die bevorstehen? Wie viele von Ihnen spüren schon die Spur Ihres Lebens tief eingegraben, die Sie gehen sollen? Und da ist uns jetzt am Jahresschluss dieses große Wort gegeben, dass unser Blick auf den Herrn fällt. Wir sagen können, was soll denn eigentlich noch geschehen können? Dieses neue Jahr 1980, das ganze neue Jahrzehnt, steht unter der segnenden Hand unseres Herrn. Und wir wollen tatsächlich alle Schrecken und Ängste überwinden. Und wir wollen froh werden, danken, auch weil wir vorwärts blicken können und hineinsehen in die Schrecken, auch in das Erschüttertwerden all dessen, was eigentlich feststehen sollte und doch wackelt und doch fröhlich unsere Straße gehen. Ich habe ein Motto, das ich wollte, dass Sie es nicht vergessen können in diesem Jahr. Uns kann keiner mehr. Das will ich dreifach entfalten. Uns kann keiner mehr ängstigen, sagt Paulus. Dabei spricht Paulus im gleichen Atemzug sehr wohl davon, dass Ängste kommen können. Er spricht ja von Trübsal. Das Wort Trübsal ist ja in unserem Sprachgebrauch etwas abgegriffen und darum ist gut, dass jetzt wieder das Wort Bedrängnisse steht. Das ist so, wie wenn uns einer den Hals zuhält und wir die Krallen spüren und wir nicht mehr atmen können. Wir sagen, wir versticken. Das ist die Bedrängnis. Wenn die Umstände unseres Lebens so kritisch werden, dass wir keine Möglichkeit mehr sehen, wie wir uns befreien können. Paulus sagt, das kann geschehen oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr. Paulus hat nie gemeint, dass wir durch ein Leben hindurchgehen, wo all diese Dinge nicht geschehen. Er wusste viel zu genau, dass wir in der Nachfolge Jesu den gleichen Kreuzesweg gehen müssen. Aber warum kann er denn sagen, uns kann keiner mehr ängstigen? Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist für uns, weil er sich für uns erklärt hat in der Schöpfung der Welt. Gott hat eine Erklärung abgegeben für uns Menschen. Gott will uns. Mir ist das so groß, dass selbst über einem Menschenleben, das von den Eltern nicht gewollt wurde, Gottes Ja steht. Gott hat jeden Menschen gewollt. Aber uns genügt es jetzt nicht nur auf die Schöpfung hinzuweisen, dass Gott über dem Ja, über dem Menschenleben ein deutliches Ja spricht. Es geht ja hier noch um viel mehr. Das kann uns auch nicht trösten, dieses Schöpfungsja Gottes, weil wir spüren, dass zwischen uns und Gott ganz dunkle Dinge liegen. Dass zwischen uns und Gott schreckliche Sachen passiert sind, die ja all dies eigentlich unmöglich machen, dass Gott noch für uns eintreten könnte. Wir haben seine Ordnungen gebrochen. Wir haben seinen guten Willen einfach nicht wahrgenommen. Wir haben ihn enttäuscht. Wir haben ihm ins Gesicht geschlagen, auf sein freundliches Entgegenkommen. Und darum meint Paulus ja noch viel mehr. Gott ist für uns, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Das Sterben Jesu ist ein Pfand. Das gilt bis in die schrecklichsten Stunden unseres Lebens hinein. Ich bin nicht verlassen und nicht aufgegeben, auch wenn es nach außen so sein könnte, wie wenn Gott mich verraten hätte, wie wenn Gott mich aufgegeben hätte. Ich bin nicht aufgegeben, ich weiß es, weil er seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Wenn Gott solche Opfer für uns einsetzt, dann steht dies fest, dass er uns nicht aufgeben will. Und dies hat ja Gott gerade getan für sündige und schuldige Menschen, dann gilt dies gerade da, wo ich Gott betrübt habe mit meinem Leben. Nun sagen Sie, ja, gilt das auch für mich? Ja, ich wollte Ihnen eigentlich gerade die Frage vorlegen, gilt das jetzt für Sie? Wissen Sie das? Können Sie dies so sagen? Auch wenn morgen Schweres passiert bei einem Verkehrsunfall, ein Polizist läutet und Ihnen eine schlimme Mitteilung macht, können Sie es dann sagen? Können Sie sagen in den Stunden, wo Sie nachts wach liegen, Gott ist rückhaltlos für mich, wissen Sie das? Jetzt dürfen Sie nicht mich fragen, jetzt muss ich Sie fragen. Und ich kann nur sagen, das müssen Sie wissen. So wie ich weiß, mit wem ich verheiratet bin, das vergesse ich auch nicht, müssen Sie wissen, ob Ihr Leben unter dem Schutz Gottes ruht. Wenn wir nachher Abendmahl halten wollen, da will es Ihnen Jesus Christus zusprechen. Für dich in den Tod gegeben. Für Sie Gott ist für sie, Gott will für sie eintreten. Was auch Furchtbares geschehen mag, es muss ihnen zum Besten dienen. Und es kann nichts mehr gegen sie sein. Uns kann keiner mehr ängstigen. Und am liebsten wollte ich jetzt mit ihnen das ganze Lied singen. Keine Sorge, wir tun es nicht. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde und Widersacherot? Und wo es dann heißt, dass ich mich bergen kann unter diesem mächtigen Schutz Gottes, dass mich Gott bedeckt, dass mich niemand mehr anklagen kann, niemand mehr verurteilen kann, weil ich unter dem Ja Gottes stehe. Wissen Sie es? Sie müssen es wissen. Also das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Das will Sie heute Abend, der Herr, fragen. Er sagt es Ihnen noch einmal, das war mein ganzes Reden und Rufen an Sie. Für dich gestorben, für dich in den Tod gegeben, für dich auferweckt. Uns kann keiner mehr ängstigen, uns kann keiner mehr verklagen. Das ist das Zweite. Doch, es können uns natürlich noch viele verklagen, es können noch viele kommen und mit Recht immer wieder vor uns hinstehen und unsere Schwächen aufdecken. Warum sind wir eigentlich so auf Ehre erpicht? Warum bin ich so empfindsam, wenn mich einer ein wenig kritisiert? Das ist doch nur, wenn da ein bisschen an der Oberfläche gekratzt wird und der erste Lack an unserer Persönlichkeit ab ist, dann kommt zum Vorschein, es ist nicht viel drunter. Und dann kommt unser ganzes notvolles Leben ans Licht. Und wir decken das nach außen ab vor den anderen. Und darum können wir es uns gar nicht leisten, dass andere an uns auch wahre Dinge bloßlegen. Das ist peinlich und entwürdigend. Und wenn dann das Gespräch über uns weitergeht, dann sorgen wir uns, was reden jetzt die anderen über uns. Der Paulus sagt, was andere über mich reden, das interessiert mich gar nicht mehr. Und das ist ein Zeichen eines reifen Christenstandes. Ob man im Glauben feststeht, ob man im Glauben gewiss ist, dazu müssen Sie kommen, dass Sie sagen können, also mich kann keiner mehr verklagen. Und wenn Sie kommen und mir erzählen über mich dies und jenes, mag stimmen und mag nicht stimmen, gute und böse Gerüchte, Paulus sagt, das ist ja nicht mein Leben. Entscheidend für mich ist, Christus hat mich gerechtfertigt. Ich bin von Christus angenommen. Ich stehe da als einer, für den Gott eintritt. Und Gott sagt, du bist für mich in Ordnung gekommen. Ich habe dein Leben neu gemacht. Ich habe das Alte ausgelöscht. Und dann kommen die Menschen noch und sagen, ja, was soll denn auch der noch können? Und den, von dem haben wir ja unsere leidvollen Erfahrungen mit ihm schon gemacht und wir wissen ja, was all das in seinem Leben drin ist. Und Gott setzt sich wieder das Urteil der Menschen durch. Einer der gesegneten Evangelisten nach dem Krieg, auch in Deutschland, war ein junger Mann, der über 10 Jahre seines Lebens wegen einem schweren Bankraub absaß. Wolfgang Dück. Und das ist nur ein Zeichen, dass Gott nicht nach dem fragt, wie unsere Lebensgeschichte ausgesehen hat, sondern dass er sie neu macht. Christus ist nicht nur für dich gestorben, sondern er ist auch auferweckt. Nun soll die Auferstehungskraft in unserem Leben durchbrechen und sichtbar werden. Gott kann Neues gestalten. Und wie verworren ein Leben war, wir würden staunen, wenn wir in den Augen des Glaubens dieses neue Jahr 1980 ansehen. Wie kann Gott Unerwartetes plötzlich möglich machen? Wie kann er Schwache begaben? Wie kann er durch weniges wirken? Der damals 5 Brote und 2 Fische gesegnet hat, der kann aus ihrem schwachen Leben solch große Wirkungen machen, dass wir alle nur staunen können. Das ist doch dem Herrn ein kleines. Das ist so unwichtig, was Menschen reden, was sie erwarten, was sie über uns meinen, wie sie uns einschätzen. Wer will uns denn noch verklagen? Wer will denn noch über uns reden? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, viel mehr. Das ist noch wichtiger. Der ist auferweckt für uns und er will als der Auferstandene nun auch in diesem Jahr 1980 sich erweisen. Wie wir neulich mit einem Kirchengemeinderat nach der Ordnung der Bibel, einem Gemeindeglied waren, das vor einer schweren Krankheit steht, nach menschlichem Ermessen. Da wollten wir auch darüber beten und das einfach in die Hand des Herrn legen. Und wir waren bereit, das auch so zu nehmen. Aber wir sagten, wir wissen doch, dass der, der dem Tod die Macht genommen hat, Unerwartetes tun kann. Und nicht nur in der Krankheit, in all den Nöten dieses Lebens. Wir wissen, es geschieht, wie er auch die Sachen hinausführt. Alles nur, damit er verherrlicht werde über unseren Nöten und Leiden. Keiner kann uns mehr verklagen. Und das Dritte, uns kann keiner mehr losreißen. Uns kann keiner mehr ängstigen, uns kann keiner mehr verklagen. Uns kann keiner mehr losreißen. Doch die Angst werden wir auch nie los, dass uns doch irgendwo ein Teufel von Jesus losreißen könnte. Dass er unseren Glauben matt setzen könnte. Das ist die letzte Angst und Sorge der Jesusjünger. Irgendwo werden wir müde und schwach. Ist das nicht doch noch möglich, in der letzten Todesstunde, dass wir nicht mehr die Kraft haben? Das ist ganz groß. Dann sagt die Bibel, das Wort Gottes, immer wieder nein. Dein Glaube wird letztlich gehalten von der mächtigen Hand Jesu. Dasselbe, was Jesus dort in dem großen Kapitel vom guten Hirten gesagt hat. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Wenn ich ihm vertraue, dann hält er mich so fest und da ist meine kleine, zitternde Hand. Vergesst das nie mehr, wie ich das 1975 gehört habe, damals in Uganda von Festo Kiwenjre. Vor dieser ganzen Geschichte, der blutigen Bürgerkriegsgeschichte, die noch kam, wo er sagte, unsere kleine, zitternde, schwache Hand ruht in der mächtigen, starken Hand Jesu. Und darum sind wir gewiss, darum sind wir sicher, darum sind wir froher Zuversicht, was auch geschehen mag. Keiner kann uns losreißen, keine Macht dieser Welt, auch der Tod nicht, kein Engel, noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf. Es gibt keine dunklen Mächte mehr, wo ich auf Jesus schaue und wo ich ihm gehöre. Und wenn andere immer wieder sagen, ist nicht doch da irgendwo ein dämonischer Einfluss in meinem Leben? Schauen Sie doch auf Jesus. Nichts ist da. Keine Macht, keine Gewalt, auch in diesem Jahr 1980 nicht. Sondern er steht da, dieser Herr, der seine Hand auf Sie legen will, der noch viel mehr Ihre kleine, schwache Glaubenshand fest umschließen will. Da geschieht ja noch viel mehr. Nicht nur, dass unsere kleine, schwache Hand von der Hand Jesu gehalten wird, sondern dass Gott, der Vater, seine mächtige Hand noch über diese beiden Hände legt, über die Hand Jesu und meine kleine Glaubenshand. Und dann sagt der Vater, ich habe sie, meine Schafe, die Schafe Jesu, in die Hand Jesu hineingegeben. Und ich habe sie dort hingelegt. Und niemand kann sie jetzt mehr auseinanderreißen. Darum gehen wir so fröhlich in dieses neue Jahr, was auch kommen mag. Das wissen wir. Und was auch wackeln mag. Aber wir sind gewiss, dass nichts uns von dieser starken Hand Jesu und von seiner Liebe trennen kann. Und wenn wir bei Jesus sind, dann wird alles wunderbar werden. Wir werden nur staunen und danken, bewegt danken. Amen. Und nun singen wir vom Lied Ist Gott für mich, so trete die beiden letzten Verse 250, 12 und 13. und beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du deine mächtige Hand jetzt auf uns alle legst und dass wir unser Leben so in deine starke Hand hineinlegen dürfen. Wir wollen doch dieses neue Jahr nicht meistern. Wir wollen doch nicht ringen mit den Schwierigkeiten und Nöten, die auf uns zukommen, sondern wir wissen doch, dass wir in allem die von dir Behüteten und Bewahrten sind. Und dass alles dazu dienen muss, dass du immer größer wirst und dass wir immer mehr bewegt schauen, wie herrlich du uns hindurchführst. Und so danken wir dir, dass auch dieses neue Jahr und alle Jahre, die noch kommen mögen, schon von dir in deinem großen Heilsplan geklärt sind. Dass du Herr bist, dass dein Thron feststeht, dass niemand mehr deine Herrschaft antasten kann und dass alles, was auch noch an Dunklem in der Welt geschieht, nur dazu mithelfen muss, dass am Ende dein Reich umso größer und herrlicher erstrahlt. Und darum wollen wir dich bitten, dass auch jetzt im Blick auf dieses neue Jahr du uns ganz festhältst. Wir möchten dich auch für die bitten, die jetzt krank liegen, die schwach sind, für die Alten, für die Sterbenden, für die vielen Menschen auch in dieser Stadt, ja für unser ganzes Volk, wo so viele dich nicht kennen. Gib du dich doch Menschen in diesem neuen missionarischen Jahr zu erkennen, dass Menschen wissen, du bist für sie, jetzt kann nichts mehr gegen sie sein. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 42, die Verse 6 und 7. Einladen. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl in der alten Form, das Austeilung hier vorne am Altar. Alle, die daran teilnehmen, möchte ich bitten, dass sie vorkommen in die ersten Reihen. Auf der linken Seite ist das Licht durch den Kurzschluss gerade jetzt zu Beginn unseres Gottesdienstes. Hier geht's wieder. Ach, wie schön, sonst wollte ich, dass Sie den Ausgang, dann ist ja prima. Wir haben aber einen Brauch, dass Sie hier am Ausgang ein Bibelwort mitnehmen können. Da stehen Kinder und da sind verschiedene Bibelworte drin, als ein Wort Gottes für sie, als ein Zuspruch. Sie können das gern auch für Bekannte oder für Familienmitglieder oder für Kranke mitnehmen. Am Erscheinungsfest am kommenden Sonntag wird Fräulein Richter im Anschluss an den Gottesdienst drüben im unteren Saal im Gemeindehaus erzählen von ihrer Missionsarbeit in Österreich. Frau Richter ist aus unserer Gemeinde stammend. Sie hat hier eine Heimat gefunden und war viele Jahre auch bei uns. Sie wohnte eigentlich nicht hier in der Gegend, sondern in einem Vorort. Und sie ist jetzt im Missionswerk Neues Leben für die Kinderarbeit in Österreich verantwortlich. Und da wird sie etwas davon erzählen. Und sie freut sich, wenn ein paar da sich erwärmen lassen für diese wichtige Aufgabe und dann auch im Gebet an sie denken. Ich will das heute schon sagen, damit sie das einplanen können. Und das steht nicht im Notizenzettel. Unser Opfer heute ist für eine Aufgabe bestimmt, die uns immer sehr wichtig war, die Evangelische Allianz in Afrika. Die hat nach großen Schwierigkeiten ein bibeltreues Seminar für gehobene Theologenausbildung, das soll wieder Lehrkräfte geben für Bibelschulen, aufgebaut in der Zentralafrikanischen Republik in Bangui. Ich habe Ihnen vorher erzählt von diesem Professor Paul White, der da war. Im französisch sprechenden Teil Afrikas ist die Bibelnot ganz besonders groß. Von Europa und besonders von Deutschland ist die kritische Theologie nach Afrika exportiert worden. Und die afrikanischen Christen klagen sehr, wie viel Not das in ihre Gemeinden bringt. Und die Allianz will auch hier, wie wir das Bengelhaus haben, Seminare aufbauen. Im nächsten Jahr ein englisch sprechendes Seminar in Nairobi. Und nun schrieb Professor Paul White gerade vor Weihnachten, sie hätten große Not mit ihren Unterkünften, sie hätten viele Anmeldungen und könnten einfach die Leute nicht aufnehmen, weil es an Unterkünften fehlt. Ein Wohnhaus für Studenten könnten sie zum Preis von 15.000 Mark erstellen. Und ich dachte, da nehmen wir das letzte Opfer dieses Jahres für diese wichtige Aufgabe in Bangui. Ganz herzlichen Dank auch für alle Gaben. Und nun wollen wir um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.